Ladies and gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast.
Ja, heutige Episode 120. Wir werden sprechen als Follow-up zur letzten Episode der Atemgeschichte über das unser vegetatives Nervensystem. Weil ich glaube, dass es da zwei, drei Dinge zu erklären gibt und zu regeln gibt. Weil da sehr viel Verwirrung herrscht, weil das hier immer wieder Teil des Podcasts ist, dieses vegetative Nervensystem. Aber weil ich immer wieder feststelle, in Fragen, die mir Menschen stellen, sei es einfach per E-Mail oder in Zusammenarbeiten, dass da irgendwie relativ viel Dunkel noch herrscht. Und deswegen werden wir das heute thematisieren. Nein, wir werden nicht zu Eingang über die Iran-Situation sprechen und die angeblichen Angriffe, die die USA auf die Atomlager geflogen hat. Sagen wir jetzt einfach mal nichts zu. Ich habe da lange genug drüber gesprochen und gesagt, dass es zu einem, angsteinflößenden Event kommen wird, um alles und jeden aufzuwecken. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg dahin. Denn die Frage ist ja jetzt, okay, Putin hatte sich klar positioniert und gesagt, Israel hat den Iran angegriffen. Alles klar, Israel, das war's für euch. Und jetzt kommt Donald Trump und macht das. Das dürfte Putin ja nicht so gefallen. Und jetzt gibt es ein paar Szenarien, die zu einem sehr großen Szenario werden könnten. Sagen wir mal so, wir werden sicher in Kürze noch darüber sprechen. Aber nicht jetzt. Einige Episoden, ich habe mal geschaut, irgendwo Episode 25 oder so. Einige Episoden ist es her, dass wir die Anatomie und Funktionsweise unserer Nerven besprochen haben. Und für den einen oder anderen macht es vielleicht Sinn, sich die Episode nochmal anzuhören, in Vorbereitung auf diese jetzige Episode. Ich glaube, das macht für fast jeden sehr, sehr viel Sinn. Weil es Sinn macht, eine Basis zu haben über die anatomische Funktionsweise eines Nerven, bevor wir jetzt heute über das vegetative Nervensystem sprechen. In der letzten Folge, in der letzten Episode, haben wir über unseren Atem gesprochen. Ja, wir haben über die Option gesprochen, entweder durch den Mund zu atmen oder durch die Nase zu atmen. Und wir haben dabei festgestellt, dass, wenn man in Gesundheit leben möchte, ist immer die Voraussetzung. Ja, das ist immer die Voraussetzung für alles. Ne? Jeder kann die Entscheidungen treffen, wie er mag. Jeder kann sich jeden Tag dazu entscheiden, Bier zu trinken, Milch zu trinken, Käse zu essen, Fleisch zu essen, halt nicht gesund zu sein. Aber wenn man in Gesundheit leben möchte, dann ist es unbedingt notwendig, vorwiegend die Nase als Atmungsorgan zu benutzen. Am besten sogar mehr als vorwiegend, nämlich immer im Idealzustand. Für allerdings, ist jetzt meine Einschätzung, für 90% der Menschen wird das nicht auf Anhieb möglich sein. Weil, ganz einfach, es auf 90% der Menschen im Alltag so zutrifft, dass sie durch den Mund atmen. Und bei sportlicher Aktivität würde ich sagen, atmen ungefähr 99,9% der Menschen durch den Mund. Oder kennt ihr jemanden, der 10 Kilometer joggen geht oder im Fitnessstudio ein Workout macht oder Rennrad fährt 2,5 Stunden in einer absolut verrückten anatomischen Position? Und kennt ihr jemanden, der eine von den drei Dingen macht und dabei ausschließlich durch die Nase atmet? Werdet ihr kaum finden, die Person. Wie in der Episode in der letzten erklärt, ist dazu heute fast kein Mensch mehr anatomisch in der Lage. Ja, natürlich kann man das zurückdrehen. Natürlich kann man die Anatomie wieder so drehen, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, Zwerchfell, Psoas, schräge Bauchmuskulatur und so weiter, dass es wieder möglich ist. Aber grundsätzlich trifft es auf 99% der Menschen so dass die Anatomie so denaturalisiert ist, sage ich mal, dass man sich zuerst einmal darum kümmern muss, damit ich die Nase überhaupt wieder größtenteils als Atmungsorgan nutzen kann. Weil um die Nase dafür zu benutzen, brauche ich das ist daran gekoppelt, einen weichen Bauch, wo der Atem hinfließt. Übrigens sagt man immer, der Atem fließt in den weichen Bauch. Natürlich fließt der Atem in die Lungen, im Bauch können wir nichts damit machen. Erst, wenn er in der Lunge war, der Atem. Aber es passiert, dass das Abdomen, die Bauchmuskulatur sich entspannt und weit wird mit der Einatmung, wenn ich einen weichen Bauch habe und die Nase benutze. Normalerweise ist das nicht möglich beim Großteil der Menschen, weil der Bauch fest ist, weil das Zwerchfell fest ist, weil der Psoas fest ist. Und da entspannt sich nichts. Der Bauch wird nicht weit. Da muss man wieder hinkommen. Und die Folge dieses Zustandes sind Menschen, die durch den Mund hecheln und verzweifelt versuchen, ausreichend Sauerstoff in ihr Zellgewebe, wie zum Beispiel in den Muskel, zu bringen. Sei das beim Spazieren durch die Fußgängerzone, was für viele Menschen schon zu viel ist, überfordernd ist, oder halt bei einem Workout. Ist beides nicht natürlich, kontraproduktiv und gegen unsere natürliche Anatomie. Jeder Mensch, der durch den Mund atmet, ist in keinem natürlichen Zustand mehr. Und das sind 9 von 10. Ebenfalls in der letzten Episode habe ich erklärt, dass die Atmung durch den Mund konsequenterweise in die Brust flach umgehend den sogenannten Sympathikus aktiviert. Und da will ich heute einhaken, bei diesem ominösen Sympathikus, der in diesem Podcast über 120 Episoden sehr regelmäßig gefallen ist, der Junge, der Sympathikus. Was soll das sein, der Sympathikus? Oder was soll das sein, der Parasympathikus, der fällt auch immer wieder. Und warum und von wem werden die aktiviert? Wer oder was wird da aktiv? Und das nur, die werden nur aktiv, weil ich entweder durch den Mund oder die Nase atme? Was ist das für ein Hokuspokus? Und warum schadet mir das, wenn der Sympathikus, wer immer der ist, zu oft aktiv ist? Und dazu machen wir eine ganz kurze Wiederholung zum Aufbau unseres nervalen Systems, das wir in unserem Körper tragen. In unserem Kappes, in unserem Kopf gibt es eine Reihe von hochkonzentrierten nervalen Kernen. Ja, da gibt es ganz viele Zentren, ganz, ganz viele nervale Kerne, aus denen Nerven geformt werden. Aus denen entspringen zum Beispiel auch unsere 12 Apostel, die 12 Kranialnerven. Und einige von denen versorgen ausschließlich Regionen im Kopf. Andere von denen allerdings versorgen auch Regionen außerhalb unseres Kopfes. Die heißen dann zum Beispiel Sehnerv, Nervus opticus, der Riechnerv, der Olfactorius oder der Trigeminus. Ja, der hat 3 so Äste, Stirn, Nase, Ober-Unterkiefer, Zahnraum. Oder auch der Glossopharyngeus, ja, der unseren Zungengrund versorgt. Und zusammen mit den Nerven, die ebenfalls im Kopf entspringen und sich dann über unser Rückenmark an ihre Zielorte im gesamten Körper bewegen, ja, dicker Zeh, kleiner Finger, Leber, Niere, Galle, hintere Oberschenkelmuskulatur, zusammen mit denen bilden die 12 Kranialnerven das ZNS, das zentrale Nervensystem. Die Nerven, die das Rückenmark runterlaufen, treten dann an verschiedenen Stellen durch Wirbellöcher aus. Da, wo sie halt raus müssen, wo sie den kürzesten Weg zu deren Zielort haben. 33 Wirbelkörper, die sind mit Löchern versehen. Nicht jeder, der Axis zum Beispiel oben, der erste nicht, der ist unsere Drehfunktion des Kopfes. Aber die Wirbelkörper haben Löcher, da treten die Nerven aus und ziehen zum Beispiel Radialnerv zum Beispiel, zieht zum Beispiel in die Finger oder der Ulnarnerv zieht auch in die Hand. Und auf dem Weg aus dem Wirbelloch austretend, zum Beispiel bis runter in die Wade oder in den dicken Zeh, heißt der Nerv dann zum Beispiel Ischias, mit dem er gefühlt jeder ein Problem hat, der über Rückenschmerzen klagt. Ja, der Ischias, der ist eingeklemmt. Das ist mein absolutes, eins meiner Lieblingsdinger. Wenn die Menschen sagen, ja, ich habe einen Nerv eingeklemmt. Wenn die wüssten, was Sache wäre, wenn die einen Nerv eingeklemmt hätten. Und dass das Problem logischerweise quasi nie der Nerv an sich ist, sondern die statische Anatomie. Zum Beispiel ein Muskel, der da dran hängt. Oder ein Knochen, der in diesem Zusammenspiel beteiligt ist. Das wird den meisten relativ selten klar. Und noch viel weniger wird das behandelt oder von der betroffenen Person selbst über gewusst wie Bewegungen korrigiert. Wie auch. Wenn man das nicht weiß, wie soll es dann funktionieren, dass man es korrigiert? Und natürlich gibt es nicht nur Nerven, die dem Hirn entspringen und Reize vom Hirn weg in den Körper bringen. Genauso muss es Signale geben, die Infos über diesen Nerv oder einen anderen Nerv zurück ans Hirn bringen. Ja, logisch, ansonsten wüsstet ihr nicht, dass eine heiße Herdplatte zum Beispiel wahrhaftig heiß ist und eine Gefahr darstellt. Oder ihr könntet auch nichts sehen. Ja, ihr könntet keinen Baum sehen, könntet kein Grün, kein Braun, kein Rot sehen, wenn Nerven nicht auch Impulse und Informationen zurück an unser Hirn melden würden. Die Nerven, die nicht Teil dieses ZNS, des zentralen Nervensystems sind und in der, so sagt man, Peripherie verlaufen im Körper, das ist der Bereich außerhalb des Hirns und außerhalb des Rückenmarks, die werden peripheres Nervensystem genannt. Und in diesen beiden Anteilen, dem zentralen Nervensystem und dem peripheren Nervensystem, gibt es Anteile, die unter die Bezeichnung vegetatives Nervensystem bzw. somatisches Nervensystem fallen. Was unterscheidet die beiden genau voneinander? Ihr könnt beispielsweise willkürlich euren rechten Arm heben. Hoffentlich die meisten von euch noch. Ihr könnt den rechten Oberschenkel anspannen. Ihr könnt sagen, so, jetzt atme ich ein. Obwohl ihr natürlich vielleicht gar nicht so einatmen würdet oder könntet, weil die Position komplett beschissen ist. Viele nervale Aktionen können wir auslösen oder anderweitig beeinflussen. Wir können die bewusst steuern. Das ist das somatische Nervensystem. Andere nervale Aktionen beeinflussen wir allerdings nicht, denn die werden vom vegetativen Nervensystem gesteuert. Die finden unfreiwillig, unterbewusst statt. Ohne dass wir unserer Darmmuskulatur sagen müssten, so komm, jetzt kontrahier und entspann, kontrahier und entspann, sodass die Nahrung da mal ein bisschen durch den Darm bewegt wird. Oder müssen wir sekündlich dafür sorgen, zum Beispiel, dass der AV-Knoten im Herz, das ist der Atrioventrikularknoten, dass der den Herzmuskel kontrahieren lässt. Ja, das ist ein großes nervales Zentrum, was den Muskel ansteuert, das Herz, damit es kontrahiert und erschlafft. Müssen wir das willkürlich machen? Natürlich nicht. Steuern wir das Zwerchfell willkürlich? Mm-mm. Die Lungenflügel, wie sie weit werden, Luft reinlassen, eng werden, Luft ausatmen? Nein. Das machen die Anteile des vegetativen Nervensystems. Und da können wir auch froh sein, dass es so ist, weil ansonsten hätten wir ein großes Problem. Wir sind ja so schon überfordert mit allem. Relativ praktisch. Ja, so müssen wir halt nicht und nie daran denken, das Herz schlagen zu lassen. So viel zu der Wiederholung. Und die beiden, die wir heute im Detail besprechen wollen, beziehen ihre nervalen Anteile von eben diesem vegetativen, quasi unsteuerbaren Teil des Nervensystems. Die gehören nicht zum bewusst steuerbaren. Unsteuerbar heißt hier übrigens nicht unbeeinflussbar. Wenn ich durch die Nase in einen weichen Bauch atme, atmen kann, so wird der Blutdruck wahrscheinlich geringer werden. Nicht wahrscheinlich, sehr sicher sogar. Aber ich kann halt eben nicht willkürlich das Herz ansteuern und dem Herz sagen, so, jetzt fahr mal ein bisschen runter, mach mal ein bisschen weniger Druck. Ja, ich kann dem Herz nicht sagen, oder den Druck, mit dem es Blut in die Aorta auswirft, kann ich nicht bestimmen. Ist klar, oder? Sollte klar sein, ich denke, ist klar. Sympathikus und Parasympathikus. Und auch hier ist es gut, dass wir nicht daran denken müssen, gewisse Befehle in Notsituationen initiieren und anleiern zu müssen. Weil der Sympathikus wird englisch auch als Flight or Fight Mode beschrieben. Die Nervenanteile von dem sorgen dafür, dass wir in Situationen, in denen es nötig ist, in eine Lage versetzt werden, die bestimmte körperliche Abläufe möglich macht. Heißt was genau im Detail? Stellt euch vor, ihr seid irgendwo nachts in einer Stadt unterwegs, vielleicht in Teheran aktuell oder in Tel Aviv. Und da lauern euch auf einmal drei Personen auf, die eine Waffe oder einen atomaren Sprengsatz vielleicht dabei haben und euer Hab und Gut fordern. Und unabhängig davon, dass es vielleicht das Intelligenteste wäre, denen einfach die Brieftasche zu geben, werdet ihr in dieser Situation nicht dort stehen und durch die Nase in einen weichen Bauch atmen, mit dem Becken nach vorne gekippt, um euren unteren Rücken zu entlasten. Es sei denn, ihr heißt Gautam Buddha. Wird in der Situation schwierig werden. Und das ist auch gut so, dass es schwierig wird. Das ist natürlich, dass das schwierig wird. Weil was wird stattdessen passieren? Welche körperlichen Reaktionen werden in diesem Moment genau ablaufen, wenn ihr den Schreck eures Lebens erfahrt? Vielleicht zuerst mal zu den unmittelbar wahrnehmbaren. Der Bauch wird sich mit Sicherheit zusammenziehen. Mit Sicherheit. Ihr werdet den vielleicht als Abwehrreaktion intuitiv schützen. Ja, kennt ihr das? Wenn ihr euch wegdreht, den Bauch wegdreht und eure Hände vor den Bauch werft, vor dem Bauch verkreuzt, ganz oft, achtet mal drauf, wenn ihr euch erschreckt irgendwo, dann zieht ihr zusammen, die Hände gehen vor den Bauch, der Oberkörper kommt runter, ihr werdet so ein bisschen zu einer Schildkröte, um euren Bauch zu schützen. In Japan heißt das Hara, der weiche Bauch. Das ist der Bereich vom Sternum, Brustbein, bis hin zum Steißbein. Das ist die heilige Region. Hara, Harakiri, kennt jeder von euch. Harakiri beschreibt den Selbstmord durch einen Messerstich in den Hara, in den Bauchnabel, in den weichen Bauch, in die heilige Region. Weil das ist unser energetisches und seelisches Zentrum, nicht der Kopf. Ganz interessant. Harakiri, Hara, der weiche Bauch in Japan. Ihr werdet in dieser Situation, nachts um drei auf der Straße dein Teheran, wenn einer eine Atombombe in der Hand hält, werdet ihr die Schultern hochziehen. Eure Gesichtsmuskulatur wird verkrampfen. Ihr werdet wahrscheinlich, vielleicht, einen Schrei ausstoßen. Eure Augen werdet ihr relativ weit aufreißen und eure Pupillen werden relativ weit gestellt werden. Die Muskulatur in den Beinen und Armen wird sich hundertprozentig anspannen, die wird vielleicht sogar krampfen, weil ihr euch in einer Schockstarre befindet und eventuell, auch wenn ihr es wolltet, überhaupt nicht weglaufen könnt. Ihr seid eingefroren, Gefrierstrahl. Eure Gefäße werden sich prompt zusammenziehen. Das geht übrigens alles innerhalb von Millisekunden. Dauert nicht 10 Sekunden, das dauert Millisekunden. Ja, da läuft die sogenannte Vasokonstriktion ab. Konstriktion heißt immer zusammenziehen. Vaso sind die Gefäße. Das wiederum bewirkt, dass ihr euren Herzschlag bzw. den Druck, den der Muskel auf die Aorta ausübt, definitiv spüren werdet. Ist klar, wenn die Bahn enger wird, dann steigt der Druck, weil nämlich gleichzeitig dazu noch mehr Flüssigkeit in gleicher Zeit durchgejagt werden muss durch diese Bahn. Die wird enger und mehr Flüssigkeit fließt dadurch. Dann steigt der Druck. Das Herz wird euch bis zum Hals schlagen, wie man so schön sagt. Kennt jeder das Gefühl, wenn das Herz fast oben raushüpft, vielleicht mit einem Druck von 180 zu 135. Ja, der erste Wert 185 ist immer die Systole, der Auswurf in die Aorta. Der zweite Wert ist die Diastole, der Sog in die Herzkammern. Auf jeden Fall wird der Druck sehr hoch werden. Ganz interessant auch immer nach solchen Schockmomenten. Da hat man immer das Gefühl, keinen Speichel mehr im Mund zu haben. Der Oberkiefer, der pappt am Unterkiefer. Kriegt man gar nicht mehr auseinander. Warum? Weil umgehend in solchen Situationen in sympathischer Dominanz, die Speichelproduktion eingestellt wird. Oftmals ist es auch so, abhängig von der Person zum Beispiel, dass unkontrolliert Urin austritt. Warum? Weil der Beckenboden kontrahiert und die Blase erschlafft. Und das reicht, gepaart mit dem Schock, keine Kontrolle mehr über die Blase und das Austreten von Urin zu haben. Dafür sorgen die sympathischen Nervenanteile in dieser Situation. Und weitere Dinge, die wir nicht direkt spüren in dieser Situation, aber die zu 100% ablaufen, könnt ihr euch sicher sein, sind zum Beispiel die Inaktivität der Immunzellen. Unter sympathischem Einfluss, gut zuhören, hat das Immunsystem Pause. Der Darm stellt die Arbeit ein und die Peristaltik, die muskuläre Darmbewegung, setzt aus. Ebenso der Magen und die Belegzellen seiner Schleimhaut. Die Belegzellen der Schleimhaut im Magen haben eine sehr wichtige Funktion. Die produzieren auch sehr, sehr viel Sodiumbicarbonat. Nicht nur die Magensäure. Auch sehr, sehr viel Sodiumbicarbonat. So wie im Mund. Keine Produktion von basischen Sekreten wie Sodiumbicarbonat. Gleichzeitig wird zum Beispiel in den Nieren Epinephrin und Norepinephrin produziert. Epinephrin ist ein Neurotransmitter und ein Hormon zugleich, besser bekannt unter dem Namen Adrenalin. Sollte jeder von euch kennen, beziehungsweise schon mal gehört haben. Was macht Adrenalin vorrangig? Adrenalin begibt sich in Richtung des Herzmuskels und dockt da an Rezeptoren an, die den Herzdruck, wie wir eben besprochen haben, und das Schlagvolumen erhöhen, die Alpha- und die Beta-Rezeptoren am Herzmuskel. Das sind die Rezeptoren, die die Schulmedizin mit Hilfe von Medikamenten blockiert, wenn ein Mensch beim Arzt vorstellig wird, der einen Blutdruck jenseits der 135:90 aufweist, weil da ist man ja heute Bluthochdruckpatient. Das ist übrigens absolut lächerlich. Dieses System ist auf Druck ausgelegt. Das kann Druck sehr, sehr gut aushalten. Natürlich sollte der Druck nicht 14 Stunden am Tag 170:120 sein, aber ein Druck von 135:90, wenn man morgens zum Arzt geht, wo man jeder natürliche Mensch sowieso schon irgendwie aufgeregt ist und eigentlich nicht sein will, dann ist es kein Bluthochdruck, dann ist es ein vollkommen normaler Blutdruck. Ja, weil die gleiche Person, wenn die rausgeht und zu Hause nochmal misst, 115:80 hat. Und dann wäre er kein Bluthochdruckpatient mehr gewesen, läuft aber trotzdem zur Apotheke, holt sich die Blutdrucksenker und sagt, ey, Bluthochdruck, ich habe Bluthochdruck, Bluthochdruck. Dieses Medikament blockiert den Rezeptor im Herz. Adrenalin kann dann nicht mehr andocken. Und der Herzmuskel, obwohl der eigentlich aufgrund der körperlichen Gegebenheiten mit mehr Druck schlagen will, das muss man sich immer vor Augen führen, der wird künstlich gebremst. Problem gelöst für die Schulmedizin. Misst man wieder, ah super, 120:90, kann nach Hause gehen. Herzinsuffizienz vorprogrammiert, ist klar. Denn ein Muskel, der die ganze Zeit probiert, aber nicht darf und jeden Tag gegen eine Wand rennt, irgendwann erschlafft er mit der Zeit, könnt ihr ja mal probieren. Wenn der eine Hantel bei euch zu Hause steht, 20 Kilo, und ihr wollt die hochheben, aber ihr könnt die nicht hochheben, weil die irgendwo mit einer Stahlöse, einer Eisenöse festgemacht ist. Und dann macht ihr das mal. Jeden Tag. 24 Stunden. Gucken wir mal, wie lange der Bizeps hält. Norepinephrin ist der Gegenspieler zu Adrenalin. Klar, muss mitproduziert werden, um das Adrenalin auch wieder abzubauen. Eine chronische Wirkung von Adrenalin wäre nämlich relativ drastisch. Allerdings sind sehr, sehr viele Menschen heute aufgrund des Stresslevels, weswegen wir das heute besprechen, Sympathikus, Parasympathikus, die sind nicht mehr wirklich weit davon weg von einer 24-stündigen Adrenalinwirkung, beziehungsweise die sind eigentlich voll drin. Ein weiterer Mechanismus, der in dieser Situation ausgelöst wird, ist die Auflösung von Speicherzucker, dem sogenannten Adenosintriphosphat, besser bekannt als ATP für Muskel und Leber. Weil damit ihr Hals über Kopf losrennen und um euer Leben laufen könnt, sorgt die Leber direkt für einen Zuckerschub ins Blut und in die Zelle, damit ihr auf Hochtouren laufen kann. Nicht, dass Zucker hier, ich habe es schon oft gesagt, nicht, dass Zucker hier unsere primäre Energiequelle wäre, aber in der Situation schon. Dieser Mechanismus ist für den absoluten Notfall gedacht. Der sollte eigentlich nicht, war eigentlich nicht so gedacht vom Schöpfer, dass der mehrmals täglich und jeden Tag abläuft. Tut er aber. wenn Menschen 14 Stunden wach sind, 15 Stunden wach sind, dann läuft er wahrscheinlich 8, 9 Stunden davon ab. Ein Faktor zum Beispiel, warum Menschen so viel Hunger haben. Warum sie so viel essen. Weil die immer nur in ihrem sympathischen Nervensystem sind. Zuckerspeicher aufgelöst wird, Masse abgebaut wird. Die Menschen übersäuern. Und dann will der Körper eigentlich gegenpuffern und die fangen an, dann hier Zucker zu konsumieren und Weißmehl und irgendwelche Drinks und irgendwelche Drogen. Das sind nur mal ein paar Mechanismen herausgefiltert. Mechanismen, die ablaufen, wenn unser Sympathikus aktiv wird. Und all das findet automatisch ohne unser Zutun statt in einer solchen Extremsituation. Das machen alles die nervalen Anteile des sympathischen Systems. Jetzt könnte man sagen, ja, komm Tobi, mein Gott, wem passiert denn das schon mal im Leben? Die meisten von uns kommen doch überhaupt nie in so eine Situation. Wer fliegt schon nach Teheran? Kann überhaupt nichts passieren. Mir kann gar nichts passieren. Mein Sympathikus bleibt ausgeschaltet. Das Blöde dabei ist, dass es diesen Überfall in Teheran nachts um 3 auf der Straße überhaupt nicht braucht. Denn es gibt Verhaltensweisen und Brücken, die diese sympathischen Nervenanteile auch in weitaus alltäglicheren Situationen auf den Plan rufen. Habe ich in der letzten Folge bereits angedeutet und bestimmt in ganz vielen anderen Folgen auch schon. Einer dieser Auslöser zum Beispiel, wie besprochen in der letzten Folge, ist zum Beispiel die Mundatmung. Atme ich durch meinen Mund in meine Brust flach, eigentlich egal ob flach oder tief, durch den Mund in die Brust, ist egal ob flach oder tief, ohne Beteiligung der Nase, ohne Beteiligung des weichen Abdomens, so werden sofort automatisch die sympathischen Nervenanteile in mir aktiv. Die was auslösen? Das, was ich gerade aufgelistet habe quasi, das, was wir gerade gehört haben. Und warum ist das, könnte das ein Problem sein in unserem vielleicht 16-stündigen Alltag? Ja, ein Kaffee mit Zucker, tellerweise Spaghetti, eine Pizza, ein Stück Fleisch, ein großer Obstteller mit Mango, Kiwi, Ananas und Bananen, die machen übrigens das Gleiche. Destruktive Gedanken, Wut, Aggression, Unzufriedenheit machen das ebenfalls. Sport, bei dem ich den Mund öffne, durch den Mund atme, der macht es ebenfalls. 30 Minuten am Blaulicht-Handy, iPad oder Fernsehen machen das ebenfalls. Alles Aktivierer des sympathischen Nervensystems. Alles. Die Konsequenzen der Aktivität, der Überaktivität des Sympathikus sind gesundheitsschädigend. Punkt. Freier Zucker im Blut zum Beispiel. Wird der Sympathikus aktiv, habe ich gerade gesagt. ATP wird aufgelöst, der Zucker, Speicherzucker. Und dann kommt Zucker frei ins Blut. Das ist ein großes Problem. Ein hoher Blutdruck. Großes Problem. Inaktivität der Immunzellen. Ein großes Problem. Fehlende Speichelproduktion und das mehrmals täglich. Großes Problem. Das sind alles Dinge, die ein großes Risiko darstellen. Ein sehr großes Risiko darstellen. Und wenn Menschen dann aktiv etwas für ihre Entspannung und Ausgeglichenheit tun wollen und sich im Yoga-Studio anmelden für die nächste Hatha-Yoga- oder Yin-Yoga-Session, dann passiert es ebenfalls. Weil da wird aktiv durch die Nase ein- und ausgeatmet. Ohne die Bewegungen, den Atem, ohne die Bewegungen, die Atmung ausführen zu lassen. Das wird ebenfalls den Sympathikus aktivieren. Jetzt könnte man denken, wie in Gottes Namen soll ich denn aus diesem System dann heraus in dieses andere System finden? Para ist eine griechische Vorsilbe, die das Gegenteil beschreibt. Wenn wir also jetzt vom Parasympathikus sprechen, dann tut der genau eben das, was der Sympathikus nicht tut. Praktisch, oder? Und das wollen wir. Zumindest wollen wir das für den überwiegenden Teil der 24 Stunden, die ein Tag möglicherweise besitzt, haben wir zumindest so festgelegt. Es ist nicht so, dass der Sympathikus der Feind ist, versteht mich nicht falsch. Aber es kann nicht sein, dass der Sympathikus 90% des Tages aktiv ist und der Parasympathikus nur 10%. Das ist das Problem. Jeder hat doch zum Beispiel schon mal gehört, dass der Schlaf wichtig ist. Schlaf ist wichtig für die Regeneration. Was ist Regeneration? Reparatur. Reparatur. Neubildung von Zellen. Nicht nur Neubildung, erstmal Abbau von alten Zellen. Schutt und Asche rausbringen. Und dann neue Zellstruktur aufbauen. Das ist Regeneration. Ja, und im Schlaf. Der Schlaf ist wichtig, weil das da abläuft. Heißt, da sind wir auf jeden Fall im Parasympathikus unterwegs. Klar ist der Schlaf wichtig für all diese Dinge. Aber diese Reparaturen, die finden nicht nur statt, weil wir sagen, so jetzt gehen wir ins Bett und weil wir die Augen schließen und womöglich auch noch schlafen, so nach, für viele nach einer Dreiviertelstunde, bis sie eingeschlafen sind. Mitnichten sind wir so ganz automatisch im Parasympathikus und produzieren auch nicht automatisch unser stärkstes Antioxidans für die Nacht zur Reparatur und Regeneration namens Melatonin. Das ist nämlich ganz entscheidend beteiligt an diesen Reparationsprozessen. Aber das passiert nicht automatisch, weil es ist doch nur logisch, dass zum Beispiel die Atmung auch nachts nicht plötzlich natürlich sein kann, wenn die Anatomie das tagsüber auch nicht zulässt. Natürlicher als tagsüber. Ja, aber die wird niemals natürlich sein. Natürlicher als tagsüber, weil gewisse Dinge des Bewusstseins ausgeschaltet werden. Diese chronische Anspannung, die wir kreieren über unser somatisches Nervensystem im Alltag, die fällt ein bisschen weg. Das heißt, es wird ein bisschen möglicher, zum Beispiel natürlicher zu atmen nachts. Aber mit Sicherheit nicht so, als wenn der Zustand natürlich ist und man sich hinlegt und schläft. Das auf gar keinen Fall. Weil es ist ja logisch, dass Menschen, die das betrifft, die atmen auch nachts konsequent durch den Mund. Und was passiert dann nachts? In welche nervalen Anteile kommen die? Genau, in sympathische, nicht in parasympathische. Der Mund, die Atmung sind dabei nur ein Faktor. Ein Handy neben dem Bett oder ein WLAN-Router nebenan im Wohnzimmer oder gar im Schlafzimmer, Gott bewahre, die sind ein anderer Faktor. Glaubt mir, da schläft absolut niemand im Parasympathikus. Das ist bei solchen Frequenzen ausgeschlossen. Schaltet nachts alles aus, was diese Frequenzen generiert. Und als Gegenentwurf zu dem Überfall vorhin in Teheran nehmen wir nochmal eine Ganzkörpermassage. Die ist nämlich, wenn sie gut ist, so entspannt, dass es vielen Menschen dabei doch mal gelingt, sich gänzlich fallen zu lassen und zu entspannen und sich hinzugeben. Viele Menschen schlafen dann auch oft ein, die fangen dann an zu schnarchen auf der Liege. So gut es geht, das ist auch klar, aktiviert der Körper dann die unwillkürlichen parasympathischen Nervenanteile, was Folgendes auslöst. Gesagt, para, das Gegenteil. Der Muskeltonus wird herabgesetzt. Ja, der Muskeltonus ist die Spannung im Muskel. Der Herzdruck wird gesenkt, weil die Blutbahnen dilatieren. Dilatation, ich habe eben gesagt, Vasokonstriktion, das ist die Vasodilatation, die Weitstellung. Herzdruck wird gesenkt, weil die Blutbahnen weitgestellt werden. Rohr bekommt mehr Platz, was heißt das? Druck sinkt. Die Immunzellen werden aktiv werden. Der Stoffwechsel und die Verdauung werden angekurbelt werden, indem die Bauchspeicheldrüse Sodiumbicarbonat produziert und freigibt. Entzündliche Prozesse werden automatisch runtergefahren, weil halt eben Reparatur und Heilung stattfinden kann. Die Bauchspeicheldrüse produziert Sodiumbicarbonat und natürlich auch unsere Drüsen im Mund, die produzieren unter parasympathischen Einfluss ebenfalls Sodiumbicarbonat. Die Luftwege ziehen sich zusammen, was den Gasaustausch optimiert. Die Pupillen werden eng gestellt. Also genau die gegenteiligen Abläufe zu denen des sympathischen Nervensystems. Wann, Hand aufs Herz, wann habt ihr euch zuletzt so richtig entspannt gefühlt? Weil in der heutigen Welt wirklich in einer Dominanz des Parasympathikus zu sein, ist schwierig. Und um an die letzte Episode anzuknüpfen, die wichtigste Komponente, der wichtigste Anker dazu ist und bleibt unser Atem. Weil wenn der nicht passt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber wenn der nicht passt und wenn die Anatomie für Nasenatmung nicht passt, dann geht niemand in Entspannung. Fast null. Weil damit ich durch die Nase in den weichen Bauch atmen kann, muss die Anatomie stimmen. Und das zu ändern, das zu lernen, um das mal klar zu sagen, man geht nicht einfach hin und sagt, so, ich ändere das jetzt, halbe Stunde später, alles klar, durch die Nase, super, alles ist weich, Bauch ist weich. Nope. Das zu ändern und zu lernen, ist unsere primäre und wichtigste Aufgabe. Ganz ehrlich, meine ich vollkommen ernst. Und das ist ein Prozess. Und der Prozess dauert einige Zeit. Wenn ich 40 Jahre hier lebe und ich quasi anatomisch alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann, und jetzt an dem Punkt bin, wo ich nur durch den Mund atme, vielleicht im Alltag mal ein bisschen durch die Nase, wo mein Bauch so fest ist, weil ich 8 Stunden am Tag sitze und mich komplett beschissen ernähre, dann gehe ich nicht einfach hin und sage, so, jetzt mache ich es durch die Nase in einen weichen Bauch. Das muss Tag für Tag trainiert werden. Richtig trainiert werden. Und dann geht das Stück für Stück. Weil schön und gut ist es, von Yoga und Meditation und Qigong und Breathwork zu lesen und zu erzählen, dass man dann Yoga und Breathwork macht. Ist auch schön, aber was macht man da eigentlich? Was macht man, wenn man im Fitnessstudio seinen Workout macht oder 10 Kilometer joggen geht? Und mit welchem Motiv macht man das eigentlich? Mit welchem Motiv, wenn ihr das macht, mit welchem Motiv macht ihr das? Dabei kann es eigentlich nur um eine Sache gehen, ganz ehrlich. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das über Jahre hinweg auf professionellem Niveau gemacht. Auch ohne dieses Motiv, weil das Motiv sollte sein, den Körper dabei in all seinen Abläufen, in seiner Natürlichkeit zu 100% zu unterstützen und ihn in seiner natürlichen Funktion und in seinem natürlichen Zustand zu behalten, beziehungsweise den dahin zurückzubringen. Sollte das nicht das Ziel sein? Weil wenn ich im Fitnessstudio Kniebeugen mit einer Langhantel mache und zum Beispiel beim Runtergehen einatme und beim Hochgehen, beim Rausdrücken ausatme, dann tue ich das nicht. Dann verhalte ich mich entgegengesetzt der Anatomie meines göttlichen Körpers. Frag mich nicht, wie oft und wie lange ich das gemacht habe in den Jahren. Oft. Und wenn ich joggen gehe, dann kann man sagen, ja, wenigstens etwas. Besser als der, der überhaupt nichts macht, der zu Hause liegt. Wirklich? Eine Stunde durch den Mund hecheln? Das ist besser? Ich glaube, der zu Hause auf der Couch liegen geblieben ist, schadet sich definitiv nicht mehr als der, der 10 Kilometer hecheln geht. Es sei denn, der auf der Couch, der trinkt dabei 2 Bier und isst eine Packung Chips. Okay, Parasympathikus. Einer der wichtigsten Nerven unseres Körpers und der absolut wichtigste Faktor des parasympathischen Systems, mit dem wir uns definitiv gut stellen sollten, ist der 10. dieser 12 Apostel, der 12 kranialen Nerven unseres Hirns. Und eine Sache gibt dem unter den Kranialnerven ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, nachdem der übrigens auch benannt ist. Denn der wandert, er vagabundiert umher, der Vagusnerv, Und wenn wir uns den anatomischen Verlauf und seine Innervierungen mal anschauen, dann wird uns relativ schnell klar, warum der der krasseste der krassen ist. Der entspringt, wie ich zu Eingang gesagt habe, einem Nervenkern im Stammhirn, schon fast im Rückenmark. Das Stammhirn liegt direkt nur im Hinterkopf über dem Rückenmark. Dort entspringt der Vagus in direkter Nachbarschaft zur Medulla oblongata. Das ist das verlängerte Rückenmark. Was habe ich in der letzten Episode über die Medulla gesagt? Das ist unsere Atemkontrolle. Da liegt unser Atemzentrum, an dem auch der Vagus mitbeteiligt ist. Da liegt auch unsere Gasmessstation. Muss mehr CO2 raus oder weniger CO2 raus? Mehr Sauerstoff rein oder weniger Sauerstoff rein? Wie steht es um den pH-Wert des Blutes? Danach bemisst sich das alles. Passiert alles dort. Natürlich alles immer verbunden mit Signalen des nervalen Systems. Zum Beispiel, ob ich im Sympathikus oder im Parasympathikus bin. Weil im Sympathikus, wenn ich durch den Mund hechel, atme ich so viel CO2 ab zum Beispiel. Das muss alles gegenreguliert werden. Das ist der Faktor dafür. Warum, wenn ihr nach einem Workout hechelnd durch den Mund nach Hause kommt, so viel Hunger habt? Weil ihr hyperventiliert habt. Eine Stunde lang. Und das übersäuert euch. Der Vagus teilt sich auf in eine linke und in eine rechte Abteilung. Und sorgt für die verschiedensten Dinge. Vielleicht mal von oben nach unten. Der sorgt für die Speichelproduktion im Mundraum. Haben wir besprochen. Unglaublich wichtig, zum Beispiel, wenn wir essen, zu kauen. Und schon im Mund ausreichend Sodiumbicarbonat zu produzieren. Damit unsere Nahrung verflüssigt werden kann. Und später im Darm, im Dünndarm, Aufnahme, Resorption und Verdauung passieren kann. Bis weg in den Dickdarm und in die Toilette. Nochmal. Nahrung, die wir konsumieren, in dem Moment, wo wir die schlucken, muss die triefen, die muss nass und fast flüssig sein. Da muss so viel Speichel dran sein, dass der Dünndarm sagt, geil, wow, hey, super, so viel basischer Speichel, fast flüssig, easy money. Bei den meisten ist es leider nicht so. Dann ist der Vagus direkt dem Larynx, dem Kehlkopf, verbunden. Mit dem machen wir was mit dem Kehlkopf? Mit dem schlucken wir. Wie ich gerade gesagt habe. Ja, wenn ihr nur dreimal kaut und euch der Rucola dann quer in der Speiseröhre steckt oder im Kehlkopf, das ist nicht so lustig. Ist mir schon öfters passiert in meinem Leben, muss ich sagen. Es war immer Rucola. Das war eine komische Situation. Irgendwie habe ich dann, manchmal bin ich dann mit Daumen und Zeigefinger hinten rein, habe das Rucola-Blatt wieder rausgezogen. Ja, das waren noch die Zeiten, in denen ich auch nicht gekaut habe. Beziehungsweise zu wenig. Mehr geschlungen habe. Nach dem Training 2 Stunden durch den Mund gehechelt. Dann Vollkornspaghetti mit Rucola. Dreimal gekaut. Und dann hing das Blatt da quer hinten drin. Also, der Kehlkopf. Mit dem schlucken wir. Und diese Öffnung des Kehlkopfs, die liegt, da liegt eine kleine Klappe auf, der Kehldeckel, die Epiglottis genannt. Die verschließt die Luftröhre, wenn ihr einen Brokkoli esst. Logisch, ne? Wenn ihr schluckt, dann wollt ihr das nicht in die Lunge haben, sondern ihr wollt es im Magen haben. Verschluckt man sich dabei, was oft passiert, dann ist da was schiefgelaufen. Beziehungsweise man hat versucht, beim Essen zu viel zu reden. Nicht machen. Kauen, 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 schlucken und dann weiterreden. Der Vagus steuert das Lungengewebe und den Bronchialbaum, die Bronchien, die kleinen Verästelungen. Wir hatten gesagt, dass unter parasympathischem Einfluss die Luftwege kontrahieren, eng gestellt werden, angeleitet vom Vagabunden, vom Vagus. Unter parasympathischem Einfluss verringert sich der Schlagdruck des Herzens und die Blutbahnen entspannen. Die werden weitgestellt. Macht wer? Der Vagus. Weiter in Richtung Füße schweift er umher und zieht in unser Stoffwechselzentrum, die Leber. Und dort beeinflusst er den Energiestoffwechsel. Da tappt man allerdings noch ziemlich komplett im Dunkeln, was die Abläufe und die Kopplung an den Vagus da angeht. Aber wir wissen, im Gegensatz zum Sympathikus werden unter parasympathischen Einflüssen keine Zucker ins Blut gegeben. Das ist sicher. Da wird kein ATP, kein Speicherzucker aufgelöst werden im Parasympathikus. Das Blut bleibt im pH-Wert stabil. Da kommt kein isolierter Zucker rein, der sofort da weg muss, weil er sonst die Gefäßwände zerfrisst. Da ist Ruhe angesagt. Die Immunzellen sind im Blut. Die können ihre Arbeit machen. Die können abbauen, die können zerlegen. Säuren können abgebaut werden. Das Blut kann in die Nieren gebracht werden, zum Ausscheiden, es kann gereinigt werden. Da ist Ruhe im Karton. Parasympathikus halt. Ja, man ist entspannt, wenn wir in Entspannung sind. Genauso, wir sind ja nur in Entspannung, weil unser Körper, unsere chemischen, physikalischen Abläufe in Entspannung sind. Und deswegen sind wir in Entspannung. Der Vagus ist derjenige, der den Magen innerviert. Wo was passiert unter parasympathischem Einfluss? Produktion von Sodiumbicarbonat, der Schleimhautzellen. Unsere wichtigste Base immer noch. Unter sympathischem Einfluss, eben gesagt, findet das nicht statt. Und das ist ein großes Problem. Wenn ihr Stress habt beim Essen, wenn ihr nebenbei esst, wenn ihr ins Handy guckt, wenn ihr dabei einen Film schaut, wenn ihr ein iPad habt, wenn ihr dabei telefoniert, seid ihr im Stress. Und dann wird nicht ausreichend Sodiumbicarbonat produziert werden. Punkt. Und das hat einen großen negativen Einfluss, wie ich gerade eben gesagt habe, auf unsere Verdauung. Ebenso innerviert der Vagus die Milz. Das ist unsere Wasch- und Aussiebstation der roten Blutkörperchen und ein relativ großes Immunzellzentrum. Die roten Blutkörperchen leben ungefähr 3 Monate. Dann werden die da ausgesiebt in so einem Siebsystem. Formgröße passt nicht mehr so raus. Geht über, die werden umgewandelt in der Leber und dann gehen die über den Urin raus. Nicht rot. Das ist das, was in der Leber unter anderem passiert. Der Blutfarbstoff, das Hämoglobin, wird konserviert. Und dann kommt man auf die Idee, die Milz rauszunehmen. Ja, eine hippe Idee. Super. Nehmen wir die mal raus, die Milz. Der Vagus ist auch an der Steuerung der Gallenblase beteiligt. Die Gallenblase nimmt die Galle, die in der Leber produziert wird. Ja, die Galle produziert keine Galle. Die nimmt den Gallensaft, der aus der Leber kommt, diesen Speicherzentrum. Die speichert diese Galle und bei Bedarf, wenn da Nahrung reinkommt, primär Fette, gibt die Galle den Gallensaft in den Dünndarm ab, damit die Fette gespalten werden können. Und die Galle ist dann im Dünndarm und die wird eigentlich auch wieder aufgenommen und zurück in die Galle gebracht. Die wird nicht einfach ausgeschieden. Wenn ihr Galle ausscheidet, gibt es ein Problem. Wenn ihr zu wenig Galle produziert und diese Fette nicht aufgespalten werden im Dünndarm, weil da zu wenig Galle rein abgegeben wird, dann werdet ihr einen Fettstuhl haben. Der klebt in der Toilette. Natürlich steuert der Vagus die Bauchspeicheldrüse mit und sorgt da auch für die Produktion von was? Sodiumbicarbonat. Die Menge bemisst sich je nachdem, was wir gegessen haben. Ja? Cola heißt sehr viel Sodiumbicarbonat, damit wir nicht tot umfallen. Und Brokkoli heißt sehr wenig. Weil der Brokkoli an sich bringt sehr, sehr viele Basen mit in den Dünndarm. Ganz einfache Rechnung. Wenn ich oben Cola reinschütte, übertrieben gesagt, muss die Bauchspeicheldrüse 1 Liter Sodiumbicarbonat produzieren. Mit dem Brokkoli 10 Milliliter. So verhält sich das. Was heißt das für die Bauchspeicheldrüse? Die ist entspannt. Die ist entspannt. Die ist nicht überlastet, fliegt mir nicht irgendwann um die Ohren. Und ich werde auch niemals zu einem Diabetespatient werden. Und dann natürlich, was den Vagus angeht, den kompletten Darmtrakt. Dünndarm und Dickdarm. Und von hier aus, Dünndarm und Dickdarm, überbringt der Vagus direkte Informationen ins Hirn. Wir hatten schon oft über Serotonin gesprochen, ne? Glückshormon, bin glücklich. Das wird in einer gesunden Dünndarmschleimhaut produziert, zu 90%. nichts im Kopf. Im Darm wird es produziert. Und im Darm entstehen Depressionen anatomisch. Sonst nirgendwo. Wirkliche Verdauung und Stoffwechsel findet nur unter parasympathischem Vaguseinfluss statt. Deswegen in Ruhe essen, hinsetzen, Zeit nehmen, Handy weg, TV aus, zur Ruhe kommen, mindestens 20 Mal kauen und Entspannung generieren. Und stellvertretend für alle Nerven, am Beispiel des Vagus, wenn ihr Zucker, Fleisch, Käse, Mangos, Bananen, Chips und so weiter esst und dazu Cola, Bier oder Wein trinkt, dann werden Entzündungen im dünnen Darm entstehen. Keine Sorge, ja, könnt euch ganz sicher sein. Es gibt keinen Menschen, der das alles konsumiert und keine Entzündungen chronisch im Dünn- oder Dickdarm hat. Wie kommt jetzt die Meldung über diese Entzündung in meinem Darm ans Hirn? Sodass das Hirn zum Beispiel über Zytokine, über Botschafter für die Immunzellen, Immunzellen auf den Plan rufen kann. Damit diese Immunzellen sich halt eben dort kümmern, wo diese Entzündung entstanden ist. Ja, die verkümmert sich natürlich komplett vergebens, weil die Person am nächsten Morgen aufwacht und das nächste Croissant isst und einen Liter Filterkaffee trinkt. Ja, aber normalerweise wäre das so. Hirn sagt, Zytokine oder auch die Leber, und dann werden die Immunzellen auf den Plan gerufen, werden dahin geschickt und dann müssen die sich um den Abbau und die Zellerneuerung kümmern. Wird alles über den Vagus gemacht. Diese Informationen werden alle über den Vagus ans Hirn gebracht. Können wir uns also vorstellen, dass der Gesundheitszustand unserer Darmschleimhaut darüber entscheidet, welche Art zum Beispiel von Gedanken wir entwickeln. Erstmal generell, was für ein Maß an Gesundheit wir haben und darüber hinaus, welche Art von Gedanken wir entwickeln. Mit der Information, was der Vagus ans Hirn überbringt, müssen wir uns das nicht mehr vorstellen, das ist ganz klar. Das Hirn ist über den Vagus, über alle Zustände informiert, die im Darm herrschen. Und chronische Entzündungen da unten werden chronisch entzündliche Gedanken kreieren. Geht nicht anders. Niedrige Serotoninlevel, ständige Immunzellaktivität und Entzündungsmarker im Blut. Je mehr davon im Körper, desto mehr wird wieder wer aktiviert? Das sympathische Nervensystem. Und wenn das aktiv ist, gibt es keine Regeneration und Heilung und Aktivierung des Parasympathikus. Das ist ein absoluter Teufelskreis. Heißt also, allein durch das, was ich esse, durch das, was ich trinke, durch den Gesundheitszustand, nehmen wir nur den Darm, des Darms, komme ich in absolute Dominanz des Sympathikus. Deswegen trinke ich jetzt einen Schluck. Ganz einfach. Gedanken können genauso gut den Sympathikus aktivieren. Aber allein der Zustand des Darms und das, was ich tagtäglich esse, wird dafür sorgen. Über kein anderes System, über keine andere Achse in unserem Körper laufen so viele Informationen wie über die Darm-Hirn-Achse oder die Hirn-Darm-Achse. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, was die Wichtigkeit und die Relevanz des Darms in unserem System Körper angeht. Und das werde ich niemals in den Griff bekommen, wenn ich meine Darmschleimhaut, Dünndarm und Dickdarm nicht vollends gesunde. Wird nicht möglich sein. Und wenn die gesund ist, wenn der Darm gesund ist, muss meine Bewegung auch natürlich werden. Beziehungsweise das geht auch parallel. Und dann wird der Atem folgen, wenn man das mit Menschen macht, die wissen wie, die das verstehen, die das anleiten können. Habe ich in der letzten Folge was dazu gesagt. Könnt euch jederzeit immer gerne bei uns melden. tobias.levels@healthresolution.de Weil nur dann bin ich in der Lage, einen Großteil meines Tages im Parasympathikus zu verbringen. Sonst nicht. Nicht durch irgendwelche Techniken und irgendwelche komischen Praktiken mit schönen Namen, über die ihr mal irgendwas in der Telegram-Gruppe gesehen und gelesen habt. Funktioniert nicht. Weil wenn man hingeht und so hippe Praktiken wie Diaphragmatic Breathing ausübt, ja, die Zwerchfellatmung, ja, wenn man sich hinlegt, durch die Nase ein- und den Mund ausatmet, weil man gesagt bekommt, dass das den Vagusnerv aktiviere, dann wird man das nicht schaffen. Gibt's wirklich? Diaphragmatic Breathing. Vagusatmung. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Macht das mal dreimal, wird verrückt werden. Das aktiviert nicht den Vagus, das aktiviert Hyperventilation, sonst gar nichts. Aber wir wissen ja Gott sei Dank mittlerweile, wie sich das mit so angesagten Dingen verhält. Besser keine Beachtung schenken. Parasympathikus und Sympathikus. Wir müssen aus dieser Dominanz des Sympathikus herauskommen. Ich habe jetzt gerade in dieser Folge beschrieben, wie das funktioniert und warum wir fast ausschließlich in unserem sympathischen System leben. Übrigens, klar, wenn wir uns in der Welt bewegen, in der Stadt, die Einflüsse, die es da gibt, über die Unsichtbaren will ich überhaupt gar nicht sprechen, die sind sowieso klar. Reize, ja, wenn man dann noch U-Bahn fährt mit 728 Leuten, von denen 724 stinken und 4 sich, keine Ahnung, gerade eine Nase Koks ziehen. All diese Einflüsse zum Beispiel in Städten, die sind darauf geeicht, die gibt es, um überhaupt niemanden von uns in einem parasympathischen System leben zu lassen. Wenn ihr zum Bäcker geht und euch da was holt, dann existieren die Dinge dort, weil ihr im Sympathikus sein sollt, weil ihr isolierten Zucker essen sollt, weil ihr Weißmehl essen sollt, weil ihr tierische Produkte essen sollt. All das ist darauf ausgelegt. Und wir müssen zurückkommen in den natürlichen Zustand über die Ernährung, über die Atmung, über die Bewegung, um wieder zu lernen, unser parasympathisches System zu aktivieren. Weil das ist in der Lage zu regenerieren, zu entgiften, zu entsäuern, neue Zellen aufzubauen, uns halbwegs in einem natürlichen Zustand zu halten, der sehr, sehr schwer zu halten ist in dieser Welt, wo es so viele Systeme gibt, die unsichtbaren Systeme, diese künstlichen elektromagnetischen Felder zum Beispiel, die es fast unmöglich machen, ganz natürlich zu leben. Nicht fast komplett, da lege ich mich fest, das ist gar nicht möglich. Stellt euch vor, alles würde ausgeschaltet, was ein künstliches elektromagnetisches Feld ist. Dann müsste man mal schauen, wo wir mit unserem Befinden, mit unserer Entspannung, mit unseren Möglichkeiten, mit unserem Potenzial hinkommen. So, wenn das alles weiterläuft und tagtäglich auf uns eindrischt, können wir gar nicht. Aber wir können uns dem annähern und das sollten wir trainieren. Dazu sollten wir uns tagtäglich entscheiden und wir sollten uns in die Hände von Menschen begeben, die einen mitunter dahin führen können. www.healthresolution.de Telegram Health Resolution Podcast. Ende September, Anfang Oktober findet unser nächstes Retreat in Apulien statt. Meldet euch gerne, wenn ihr dazu noch Informationen braucht. www.holon.yoga, H-O-L-O-N.yoga. Auf Lauras Website ist alles dazu beschrieben. Auf meiner Website auch, aber auf Lauras ist es noch ausführlicher. Da sind Fotos und Videos von den letzten Jahren. Da steht ganz genau aufgelistet, wie es abläuft und so weiter, was es kostet. Dass ihr mit einer Limousine vom Airport abgeholt werdet und ins Retreat gefahren werdet und auch wieder zum Airport zurückgebracht werdet und all solche Geschichten. Ja, zusammenarbeiten mit uns, habe ich eben gesagt, jederzeit gerne. tobias.levels@healthresolution.de. Wenn ihr all das, worüber ich heute wieder gesprochen habe, aktiv umsetzen wollt, wenn ihr in diesen Zustand kommen wollt, meldet euch sehr, sehr gerne. Alright, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen, warmen Junisonntag. Und wir hören uns in Kürze wieder zurück. Wenn es wieder heißt, welcome back to the Resolution Podcast. One love. Put it on the T-shirts, plant-based. We eat salads and make bad balance. Life brings life, it's valuable. So I eat what comes from the ground, it's natural. We eat salads and make bad balance. Life brings life, it's valuable.